Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Bei uns geht es um ein großes Gefühl, ein Gefühl, das der Menschheit schon seit Jahrtausenden Rätsel aufgibt. Was ist die Liebe? Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt und die Fantasie bestickt hat. Das sagt Voltaire. Solche Zitate zum Thema Liebe könnte man jetzt noch von vielen großen Denkern zitieren, denn natürlich haben sich Philosophen immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Gerade hat Peter Trafny das getan. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Wuppertal. Er ist Gründer und Leiter des dortigen Martin Heidegger Instituts. Mit dessen Namensgeber hat er sich natürlich viel beschäftigt. Peter Trafny hat aber auch über viele andere Themen nachgedacht und publiziert. Und sein aktuelles Buch, das handelt eben von der Liebe. Philosophie der Liebe, so der bündige Titel. Herr Trafny, im Grunde ist Liebe das philosophische Gefühl, das hat Platon gesagt, und zwar, weil die Liebe nach dem Universellen, nach dem Allgemeinen sucht. Das erscheint einem erstmal ein bisschen widersinnig. Richtet sich die Liebe nicht eigentlich ganz genau an jemand Bestimmten?
Die Suche nach dem Universellen bei Platon ist natürlich auch zugleich die Suche nach dem Guten oder und Schönen. Das heißt, es ist für Platon oder für die Philosophie fast gar nicht möglich, dieses Universelle anders als gut und schön zu verstehen. Von da aus gibt es natürlich eine Brücke, eine unmittelbare Brücke zur Liebe. Aber ganz recht, der andere ist höchstens dann natürlich so etwas wie ein Repräsentant dieses Guten und Schönen und eben halt nicht der konkrete andere mit seiner ganz eigenen Geschichte.
Da könnte man jetzt diesen Schlagertitel zitieren: Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ist das so ein bisschen das Problem an der philosophischen Liebe, dass sie dann in etwas Abstraktes sich sozusagen verliebt und nicht in das konkrete Gegenüber?
Ja, insofern die Philosophen tatsächlich behaupten würden, sie lieben die Liebe, was vielleicht nicht unbedingt schlecht ist, ist es aber in der Tat eben ein Verdrängen des anderen, der in seiner ja konkreten Präsenz etwas anderes darstellt als das nur Gute und Schöne. Man muss ja auch daran denken, dass der andere verletzlich ist, dass der andere Ansprüche stellt, dass der andere mir selbst auch Schmerz zufügen kann. Das sind Ansprüche, die die Philosophie ganz offensichtlich mit diesem Streben nach dem Universellen nicht erfassen kann und vielleicht auch nicht erfassen möchte.
Bevor wir jetzt weitergehen, müssten wir vielleicht einmal kurz innehalten und doch eine Definition der Liebe versuchen. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Liebe. Erotische Liebe, Nächstenliebe, Liebe zur Weisheit, was die Philosophie für sich in Anspruch nimmt. Was ist denn die Liebe? Haben diese Arten von Liebe ein gemeinsames Merkmal, einen Kern?
Ja, den könnte man vielleicht schon finden. Ob es dann aber zu einer Definition zureicht, das wage ich zu bezweifeln. Natürlich könnte man zum Beispiel sagen, Liebe ist das Begehren nach der Präsenz von etwas. Das wäre dann eben doch ein erotischer Aspekt in allen Formen dieser Liebe. Also selbst, sagen wir mal, in der nächsten Liebe würde ich dann sagen, dass es darum geht, die Präsenz des anderen zu suchen und zu unterstützen. Insofern würde man vielleicht sagen, gibt es ja einen gemeinsamen Kern, aber eine Definition würde ich vermeiden, denn die Liebe ist doch ein Phänomen, das so viele Bedeutungen in sich birgt, dass es gewissermaßen einen Bedeutungsüberschuss gibt. Also die Liebe ist eigentlich immer mehr, als man meint. Das hängt mit ihrer ja Vielgestaltigkeit zusammen.
Aber was bedeutet denn diese Präsenz, die Sie jetzt eben hervorgehoben haben?
Präsenz schon im ganz erfahrungsmäßigen Sinne. Ich fühle mich hingezogen zu etwas, zu jemandem, und durch diese Erfahrung des Gezogenseins, also das, was man eben in bestimmten Kontexten auch Trieb nennt, dieses Gezogensein ist doch eine konkrete Erfahrung. Und die Präsenz ist eben halt das, dass ich tatsächlich dann die Gestalt des anderen in meiner Nähe haben möchte. Den anderen in meiner Nähe haben möchte. Seine Nähe suche und etwas dafür tue, dass er meine sucht.
Wenn wir heute über Liebe zwischen Menschen sprechen, dann sind unsere Vorstellungen meistens geprägt von dem Ideal der romantischen Liebe. Sie schreiben, dieses Ideal ist eigentlich eine Reaktion auf das Denken der Aufklärung und dessen Idee der Freiheit. Inwiefern?
Die Aufklärung, nehmen wir so jemand wie Kant, stellt das autonome und auch autarke Subjekt in den Mittelpunkt. Natürlich ein Subjekt der Vernunft. Ein Menschen, der essentiell von der Vernunft ja nicht gesteuert wird, aber nach der Vernunft zu leben versucht. Sogar nach der Vernunft leben soll. Diese Vernunft verdrängt nun alle, wie soll man sagen, dunkleren, intimeren, nicht aufklärbaren Lebensverhältnisse. Und zu denen könnte man in einer gewissen Hinsicht auch die Liebe zählen. Liebe, kein Thema, das bei Kant vorkommt. Die Reaktion bestimmter Philosophen oder Dichter, wie zum Beispiel Novalis, ja, sucht genau diese vielleicht in der Aufklärung verdrängten Lebensbereiche auf und macht sie stark, zum Beispiel in den berühmten Gedichten Hymnen an die Nacht. Wenn wir das lesen, dann ist das gleichsam eine Feier der Dunkelheit, eine Feier der Tiefe, eine Feier auch der Sehnsucht. Das sind alles Gesichtspunkte, die in der Vernunftaufklärung nicht vorkommen. Die Frage ist, ob wir mit dieser Auffassung von Liebe, wie sie eben halt dann dort auch entsteht, auch heute noch etwas anfangen können, natürlich.
Eine zentrale These in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch ist Liebe und Freiheit, beide Begriffe radikal gedacht, schließen sich eigentlich aus. Also wo Liebe ist, ist keine Freiheit möglich. Wo Freiheit ist, ist keine Liebe im eigentlichen Sinne möglich. Und Freiheit wäre ja auch der ein oder einer der zentralen Begriffe auch der Aufklärung. Wie meinen Sie das genau?
Das kantische Subjekt ist autonom. Das heißt also, es bestimmt die Maximen seines Willens von sich selbst her frei. In dieser Bestimmung des Menschseins kommt der andere nicht vor, muss auch nicht vorkommen. Man kann nun zeigen, dass diese Auffassung natürlich auch zum Beispiel in so einem politischen Ereignis wie die Französische Revolution anwesend oder selbst in der Menschenrechtserklärung der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg, da bekommt Freiheit einen ja, privilegierten Ort, eine Selbstbestimmung, ein Kriterium, in dem der andere nicht vorkommt. Das lässt sich auch ökonomisch ausbuchstabieren. Der Kapitalismus, Neoliberalismus stellt das autonome Subjekt, das sich selbst ausbeutet oder selbst ausbeutungsbereit ist, in den Mittelpunkt seiner ökonomischen Auffassung. Und es funktioniert, wie wir sehen, auch glänzend. Auch dort kommt im Großen und Ganzen der andere nicht vor. Und Liebe, wie ich sie auffassen würde, bedeutet schon, dass man bereit ist, den Ansprüchen des anderen nachzugeben, ihnen insofern sogar nachzugeben, dass man sich vielleicht bereit ist, sich vor dem anderen zu demütigen, sich auch vor dem anderen zu unterwerfen. Denn eine Lebensbeziehung, also wenn Liebe eine Lebensbeziehung werden soll, impliziert natürlich auch diese Möglichkeiten, diese Ansprüche, die Liebende gegeneinander erheben, miteinander gegeneinander erheben. Und da ist es so, dass offensichtlich zwischen diesen beiden, ja, wie soll man sagen, Selbstauffassungen des europäischen Menschen ein Widerspruch entstanden ist.
Aber muss ich mich nicht auch für den anderen entscheiden und muss ich zu dieser Entscheidung, wenn ich sie treffe, nicht wiederum auch frei sein? Also wenn ich mich gar nicht für das Gegenüber, für den Menschen, den ich liebe, entscheide, sondern das sozusagen tue, weil ich es gar nicht anders kann, ist das dann noch wirklich Liebe?
Man müsste genau hinschauen, welchen Charakter diese Entscheidung hat. Ich entscheide mich zu etwas, das schon existiert, nämlich zu der Liebe, die existiert. Ich kann mich nicht entscheiden für jemanden, wenn ich nicht diese schon vorangegangene Erfahrung gemacht habe, mich zu jemandem hingezogen zu fühlen oder eben halt mir zu wünschen, mit jemandem zu leben. Die Entscheidung reagiert gewissermaßen darauf. In dieser Hinsicht ist es dann aber auch keine radikal freie Entscheidung mehr, sondern es ist ein Seinlassen, ja, ein Zugeben. In dieser Hinsicht natürlich muss man sagen, ich sage Ja zu dir. Aber dieses Ja ist eben halt insofern kein absolut freies, weil es schon eine Antwort ist auf eine Erfahrung.
Es gibt nun auch Vorstellungen von Liebe, beispielsweise die christliche Nächstenliebe, von der man auch sagen könnte, sie hat eigentlich ein befreiendes Potenzial für die Menschen. Oder die 68er-Bewegung, für die das Private bekanntlich politisch war, was ja im Grunde eine Fortsetzung doch der Aufklärung war. Man setzte auf die Befreiung auch der Liebe. Also muss das wirklich so ein Gegensatz sein?
Also ich würde jetzt diese beiden Beispiele, die Sie genannt haben, natürlich noch einmal unterscheiden wollen. Emanzipationsbewegungen haben, also nicht, man darf mich natürlich nicht falsch verstehen, die Emanzipationsbewegungen haben ihre eigene Legitimation, ihre eigene Wichtigkeit. Also bei den 68ern dürfte man sagen, dass es eine, also gerade in dem Begriff der freien Liebe, eine Reaktion auf den Muff der 50er Jahre war, auf eine Sexualmoral, die sehr repressiv war. Insofern hat diese Reaktion ihren eigenen Sinn. Wenn wir das aber alles mal gewissermaßen zusammenschauen und von unserer heutigen Welterfahrung aus darauf blicken, kann man kein rein affirmatives Verhältnis dazu haben, sondern wir sind selbst schon wieder Menschen oder Leute, die auf diese Erfahrungen zum Beispiel der 68er reagieren. Und da würden wir wahrscheinlich doch wohl sagen, dass dieses Projekt der freien Liebe, jedenfalls so, wie es damals gelebt worden ist, etwas Kurioses hat, auch etwas Lächerliches.
Hannah Arendt hat davon gesprochen, dass die Liebe radikal weltlos sei, so hat sie das genannt. Die zwei Liebenden setzen ihre Beziehung über alles andere, also so die Ansprüche und Anforderungen der Gesellschaft, der Öffentlichkeit, der Politik, liegt gerade darin, nicht auch etwas, was vielleicht nicht nur eskapistisch gedeutet werden könnte, sondern als Befreiung?
Ja, dieser Hinweis darauf, dass es etwas gibt, das man Intimität nennen könnte und dass diese Intimität sich notwendigerweise von der Öffentlichkeit abkehrt und dass auch das, was in der Intimität geschieht, nicht in der Öffentlichkeit geschehen sollte. Denn auch das ist natürlich das, was Hannah Arendt sagt, dass Liebe in politischen Verhältnissen nur katastrophale Folgen nach sich ziehen würde, dann denke ich nicht, dass wir an dem Punkt den Begriff der Freiheit jedenfalls so, wie wir ihn vorhin verwendet haben, also im Sinne der Aufklärung, der Selbstbestimmung und so weiter, brauchen. Natürlich gibt es auch einen Begriff von Freiheit, der sich anders bestimmen ließ, nicht wahr? Also die Schaffung eines Freiraums, ja, in dem ich dann eben tatsächlich so sein kann, wie ich als Person tatsächlich bin. Das ließe sich sicherlich mit so etwas verbinden wie mit Intimität. Ja? Und man könnte das auch philosophisch aufladen. Es gibt ja diese Verschmelzungstheorien, das kennen Sie ja auch. Also sagen wir mal das Ende des Tristans, ja, wenn Tristan und Isolde in dieser Klangorgie miteinander verschmelzen. Also sie sterben ja eigentlich, aber
gut. In der Oper von Richard Wagner, sollte man kurz dazu sagen.
In der Oper von Richard Wagner, ja. Das wäre dann gewissermaßen natürlich ein anderer Freiheitsbegriff. Das wäre der Freiheitsbegriff der Weltlosigkeit, nicht wahr? Also wirklich sich herauszuziehen aus den Weltverhältnissen und diese hinter sich zu lassen. Ja, das könnte man auch Freiheit nennen, aber das ist eben nicht diese Freiheit, von der wir vorhin sprachen.
Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Ich unterhalte mich mit dem Wuppertaler Philosophen Peter Trafny über die Philosophie der Liebe. Herr Trafny, die zentrale These Ihres Buches, wir haben da eben schon drüber gesprochen, die Freiheit des völlig ungebundenen, autonomen Individuums und die Liebe als absolute Gebundenheit, als Unbedingtheit gehen schlecht zusammen. Wir leben nun in einer Welt, in der gibt es sogenannte Lebensabschnittsgefährten, es gibt Kurzzeitbeziehungen, es gibt immer mehr Single-Haushalte, es gibt Online-Dating, es gibt Apps wie Tinder. Haben wir uns also de facto längst entschieden gegen die Liebe für die Freiheit?
Das ist eine schwierige Frage. Zunächst einmal, es ist die Frage, ob wir uns tatsächlich entschieden haben dazu oder ob es dort nicht eine Dynamik gibt. Ich hatte schon erwähnt, zum Beispiel bestimmter Wirtschaftsformen, in denen von uns gefordert wird, autark und selbstbestimmt zu leben.
Sie reden von der Ideologie des Neoliberalismus oder man könnte auch ganz allgemein sagen vom Kapitalismus.
Ja, zur Selbstauffassung eines Menschen von heute gehört natürlich zum Beispiel auch ganz zentral die ökonomische Unabhängigkeit. Das war natürlich durch die Jahrhunderte hindurch keineswegs immer so, dass also zum Begriff des Individuums gewissermaßen auch zählte, ökonomisch unabhängig zu sein. Ich bin weit davon entfernt, das zu bedauern. Wir müssen es nur beschreiben können. Nun, die Liebe hat sich in Formen begeben, die einerseits sehr vielfältig daherkommen. Also man kann heute sehr individuell seine erotischen Bedürfnisse befriedigen. Es gibt sehr viele verschiedene Lebensweisen mit anderen in offenen Beziehungen oder in auch gewissermaßen selbstverständlich auch noch in eheartigen Beziehungen. Es gibt diese Dating-Apps, die es uns erlauben, sehr schnell und funktionsorientiert Partner zu finden für wahrscheinlich auch nicht so lange dauernde Begegnung. Die einzige Möglichkeit einer Kritik wäre, die zu sagen, es fehlt darin etwas. Den Individuen fehlt darin etwas. Und ja, ich würde sagen, es gibt Hinweise darauf, zum Beispiel die Frequenz der Nutzung von Psychotherapien. Es gibt Hinweise darauf, dass tatsächlich etwas fehlt. Und das wäre dann mit dem Phänomen der romantischen Liebe zu beantworten. Also jedenfalls mit etwas, was darin anwesend ist.
Es wird ja auch von Soziologen viel von einer Krise der Liebe unter Bedingungen des Kapitalismus gesprochen. Unter anderem die Soziologin Eva E. Luce hat beschrieben, wie sich Liebe in unserer Zeit verändert. Sie sagt, unsere zeitgenössische Kultur macht uns im Grunde unfähig für die volle Erfahrung von Liebe und Leidenschaft. Wieso muss das so sein?
Ich würde jetzt auch nicht unbedingt dieser Analyse in allen Punkten recht geben. Also Illus spricht in der Tat ja auch zum Beispiel von einem Freiheitskult. In dieser Hinsicht würde ich sagen, ja, sie sieht etwas. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Liebe sich auch soziologischen, statistischen Erhebungen gleichsam entzieht. Einerseits hat sie eben recht, ja, man würde sagen, dass diese Dating-Apps leidenschaftliche Beziehungen, in denen auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht werden müssen, dass diese Erfahrung irgendwie, dass diesen Erfahrungen keine Zeit mehr gegönnt wird, einfach weil wir in unserem Leben schwer Zeit dafür finden können. Andererseits muss man aber, und das würde ich eben halt auch anderen Philosophen mitteilen wollen, dass die also eine Krise der Liebe konstatieren, dass Liebe selbstverständlich so viele Wege sich auch selbst schafft, dass dieses Phänomen ein so reiches und unermessliches ist, dass solche Aussagen wie wir befinden uns am Ende der Liebe oder es gibt eine Krise der Liebe, dass diese Aussagen immer auch mit einer gewissen Distanz betrachtet werden müssen.
Es geht hier ja auch um die Erfahrung, dass, wie Illustas in einem Buchtitel schreibt, dass Liebe wehtut und das heißt, dass wir diesem Schmerz auswichen. Da frage ich mich immer, ob das so stimmt. Leute haben doch noch echten Liebeskummer. Wer möchte den denn in Frage stellen?
Also sie konstatiert auch, dass wir sehr viele Mittel entwickelt haben, diese Schmerzerfahrungen abzufangen. Also zum Beispiel die Psychotherapie, die ja heutzutage fast etwas Gewöhnliches geworden ist, jedenfalls in bestimmten Kreisen. Ja, das, was Sie sagen, stimmt schon. Es gibt diesen Liebeskummer. Es gibt auch Liebesselbstmorde immer noch. Aber man könnte schon konstatieren, dass zum Beispiel dass Liebe und Sexualität, das, was in einer klassischen Liebesauffassung eine Einheit bildete, heutzutage doch ziemlich erstaunlich auseinander dekliniert wird, sodass also viele Leute zum Beispiel diese Dating-Apps nutzen, um ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen und die Liebe als ein Lebensphänomen davon abtrennen, sich gewissermaßen diese Möglichkeit bewahren wollen, wenn man das positiv nennen will, aber andererseits eben natürlich auch den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, aus dem Weg gehen wollen. Und diese Schwierigkeiten, die wir alle in Partnerschaften kennen, die schmerzhaft sind, denen will man dann eben so ausweichend begegnen.
Es gibt heute auch die Haltung der Polyamorie, über die in letzter Zeit viel gesprochen und geschrieben worden ist. Die Auffassung, dass ich auch mit mehreren Partnern vollgültige Liebesbeziehungen haben kann. Sie haben ja eben schon gesagt, man muss auch in Rechnung stellen, dass die Wege der Liebe vielfältiger sind, als wir uns das vielleicht so denken. Also zeigt diese Betonung auch, dass das eben wirkliche Beziehungen sind, wirkliche Liebesbeziehungen sind, zeigt das nicht, dass Menschen auch unter den Bedingungen von Kapitalismus, von Neoliberalismus, von Konsumgesellschaft noch nach Liebe suchen, denn so eine polyamore Beziehung, die wird vermutlich nicht unbedingt einfacher sein als eine Zweierbeziehung.
Die Liebesformen sind unermesslich und man kann sich nur liberal dazu verhalten. Also es gibt keine Möglichkeit, meiner Ansicht jedenfalls, irgendeine Liebesform als Maß für alle anderen Liebesformen anzusetzen. Die Frage ist nur die, ob in solchen, sagen wir mal, polyamoren Liebesbeziehungen, was die Menschen da suchen, was sie dort erfahren, ob sie darin glücklich werden oder ob es gewisse Punkte an dieser Lebensform und Liebesform gibt, die eben ein Gelingen verhindern. Das sind immer nur natürlich sehr persönliche Entscheidungen und auch persönliche Erfahrungen. Aber aus philosophischer Hinsicht würde man sich schon die Frage stellen, ob man tatsächlich zum Beispiel in einem Liebesbegehren Vielfalt sucht oder ob hinter der Vielfalt nicht doch so etwas liegt, was man früher den einen und die eine genannt hat. Also ob gewissermaßen diese Vielfalt verstehbar ist eigentlich ohne diese Sehnsucht nach dem einen, der einen dann eben halt in einer umfassenden Weise halten kann. Wobei darin natürlich auch noch andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen als nur die gelebte, faktische, alltägliche Liebesbeziehung. Ich will damit sagen, dass darin natürlich auch vielleicht sogar, könnte man sagen, religiöse Gesichtspunkte eine Rolle spielen.
Jetzt machen wir sehr viel wieder an diesem Ideal der romantischen Liebe fest. Und das ist ja aber nicht universell und einfach gegeben, sondern auch historisch so geworden. Und es ist auch eine westliche Idee eigentlich, dieses Ideal der romantischen Liebe. In unserer Welt heute, die ja in Bezug auf sehr viele Sachen pluralistisch ist und viele Lebenskonzepte zulässt und als gleichwertig anerkennt, ist es denn da überhaupt noch angemessen, an einer Idee der Liebe festzuhalten, an der wir dann letztlich immer nur scheitern können?
Ja, wenn das so wäre, dann wäre das etwas ganz und gar Abstraktes, was wir sofort sein lassen sollten. Nein, die Frage ist, ob dieses Begehren etwas ist, das wir in uns erfahren, das also gewissermaßen in uns sich meldet, nicht wahr? Nur dann ist es möglich, überhaupt über so etwas sinnvoll zu sprechen, wie das, was ich gerade genannt habe, also diese Sehnsucht nach dem oder der einen, wenn es das in uns gar nicht gibt, wenn es da keine Stimme gibt, die mir das nahelegt, dann ist es sinnlos, darüber zu sprechen, denn dann gibt es das auch nicht. Wie gesagt, dann wäre das nur, wie Sie gerade gesagt haben, eine Idee, mit der man den Menschen überfällt, und das sollten wir in jeder Hinsicht sein lassen.
Aber wie könnte denn heute eine Konzeption der Liebe aussehen, die die Umstände, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Stichworte Individualismus, Neoliberalismus, Unabhängigkeitsdrang und so weiter und so fort, Autonomiestreben, die das mit in Betracht zieht und sich nicht einfach nur in Widerspruch dazu setzt, sondern positiv formuliert wird.
Das ist natürlich eine Frage, die uns in allen Lebensbereichen betrifft, nicht wahr? Wie gehen wir mit diesen, sagen wir mal, neuen Medien und dieser Welt, die uns da von der Wirtschaftsform angeboten wird, wie gehen wir damit um? Nun, es ist klar, dass, und das zeigt ja zum Beispiel jetzt auch die Diskussion, wenn ich darauf verweisen darf, um den Klimawandel, Klimaschutz, dass es doch eine Möglichkeit gibt, sich also nicht in allen Bereichen einfach nur mitzuspielen, nicht wahr? Und da müsste man auch sagen, ob vielleicht sich in Bezug auf die Liebe, auf das eigene Leben und die eigene Liebe nicht ganz praktisch Möglichkeiten gibt, sich eben kritischer zu solchen Phänomenen wie Tinder zu verhalten.
Vielen Dank, Peter Trafny.
Ich danke Ihnen, Herr Müller.
Ein Gespräch mit Peter Trafny war das über die Philosophie der Liebe. Das können Sie natürlich noch einmal nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie gern weiter lesen möchten zum Thema, dann kann ich Ihnen Peter Trafnys Buch empfehlen. Philosophie der Liebe heißt es. Es geht um die Beatles und Spinoza, um Björk und Astrid Lindgren, um Online-Dating und Hannah Arendt. Ein essayistisches Buch in kurzen, anschaulichen, gut lesbaren Kapiteln. Die genauen Angaben dazu, die stehen bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de.